Morgen miteinander. Das Thema der heutigen Predigt ist der Mount Everest der Verheißungen. Wie auch letzte Woche beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Verheißung, weil es unserem Jahresvers für das Chor entspricht. Und Fred erklärte uns letztes Mal, dass eine Verheißung wie ein Bild mit vielen Bergen zu verstehen ist. Man sieht oft die Spitzen, aber die Täler dazwischen sieht man nicht. Und heute beschäftigen wir uns eben mit der Spitze, mit dem Gipfel, der am höchsten ist und somit auch am weitesten entfernt. Eben quasi der Mount Everest der Verheißungen. Jesus sagt in Johannes 14, 1-4, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt eine Verheißung, mehr eine Aufforderung oder schön formuliert eine Einladung. Aber jetzt kommt die Verheißung. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Das sagte Jesus zu seinen Jüngern. Seid nicht bestürzt, habt keine Angst. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um euch alles vorzubereiten. Diese Verheißung war enorm wichtig für die Jünger. 12 Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten, haben Jesus über 3 Jahre lang begleitet, auf Schritt und Tritt. Jesus hatte in dieser Zeit kein Haus, keine Wohnung. Und somit hatten auch die Jünger kein Haus und keine Wohnung. Jesus sagte sogar einmal, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Und so haben auch die Jünger gelebt. 3 Jahre keinen festen Ort, immer auf der Reise. Aber auch dieses Leben kann Sicherheiten bieten. Ich kenne das vom Wandern. Einmal im Jahr gehe ich mit einem Freund wandern, so 4 bis 6 Tage. Wir haben alles dabei im Rucksack, was wir brauchen. Und ich erstaune immer wieder, obwohl das nicht mein Alltag ist, wie schnell sich Routineabläufe einspielen. Wenn wir die erste Etappe gemacht haben, kommen wir an, dann bauen wir zuerst das Zelt auf, rollen unsere Schlafsäcke aus und beginnen das Abendessen zu kochen. Solche Routinen gibt Sicherheit. Und ich denke auch, die Jünger hatten diese Sicherheit entwickelt über diese 3 Jahre. Aber das war nur ein kleiner Aspekt. Sie waren immer zusammen mit Jesus, wahrscheinlich die größte Sicherheit, weil Jesus konnte krasse Dinge. Er konnte Menschen vom Tod auferwecken. Er hat Menschen geheilt. Er hat sogar Essen vermehrt, das alle genug hatten. Und einmal hat er sogar einen Sturm besänftigt. Das muss wohl die stärkste Sicherheit gewesen sein, zu wissen, dass der, der alles kann, an meiner Seite ist. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Diese Ermutigung war nötig, sie war sogar sehr nötig. Jesus betonte nochmals, glaubt an mich. Nach 3 Jahren und allem, was sie die Jünger gesehen haben, dürfte ja man erwarten, dass der Glaube stark genug ist. Dennoch betonte es Jesus, glaubt an mich. Denn kurz zuvor sagte er ihnen, dass er weggehen wird. Er sagte dies mit den Worten, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Dies muss die Jünger wie ein Schlag getroffen haben. 3 Jahre mit Jesus unterwegs, 3 Jahre krasse Wunder gesehen, 3 Jahre Auslegungen gehört von den traditionellen Schriften, die ihr Denken überstiegen hat. 3 Jahre Hoffnung, dass nun der versprochene Messias, der König da ist, der sie befreien wird, der Jerusalem wieder zu der mächtigen Stadt machen wird, die sie war und wie es geschrieben steht, wie sie wieder sein wird. Ein König, der sogar die Römer vertreibt, die damals praktisch die ganze Region ums Mittelmeer kontrollierten. 3 Jahre Hoffnung und die Zeichen standen wirklich gut, sie standen sogar sehr gut. Jesus war da und er ist in Jerusalem eingezogen auf einem Esel, so wie es der Prophet schon lange Zeit vorher, der Prophet Zacharia, vorhergesagt hat. Genau so ist es passiert. Der König ist da und sogar die Leute schienen es gerafft zu haben. Sie haben Palmwedel auf den Weg gelegt und sie haben gerufen: Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Und nun? Sollte alles nur ein Traum gewesen sein? Sollte alles umsonst gewesen sein? Jetzt geht er einfach. Scheiße, echt scheiße. Nun ist alles aus. Die größte Hoffnung zerstört. Er ist wohl doch nicht der König. Und was mache ich? Was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Nimmt mich meine Familie wieder auf? Ich bin einfach gegangen. Kann ich wieder zurück in meinen alten Beruf? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger solche Gedanken hatten. Was ist mit mir? Was ist mit dir? Hattest du nicht auch schon solche Gedanken? Schon viele Wunder gesehen, die Jesus getan hat? Er hat geholfen in deinem Leben, Umstände verändert, Unmögliches geschafft. Aber plötzlich passiert etwas, da ist der Glaube weg. Tiefes Tal. Alles stand sehr gut. Es lief sehr gut. Du liefst in Gottes Plan. Du dachtest, du läufst in seiner Prophezeiung. Und dann geht es plötzlich einfach nicht mehr auf. Ich glaube, viele uns kennen solche Täler. Das kann eine plötzliche Diagnose sein, ein Unfall, das Sterben eines geliebten Menschen, die Kündigung des Jobs, aber auch das Aufgeben einer Sucht. Zum Beispiel das Rauchen hat mir sehr viel Sicherheit gegeben und am Anfang war alles viel schwieriger, als ich aufgehört habe. Aber gerade in diesen Situationen spricht Jesus selbst: Seid nicht bestürzt, habt keine Angst. Seid nicht bestürzt, habt keine Angst. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann nicht zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. In diesem tiefen Tal von Ausweglosigkeit ermutigte Jesus seine Jünger und hält ihnen den Mount Everest der Verheißungen vor. Eine Wohnung im Haus des Vaters und dass Jesus selbst kommen wird, sie zu holen. Die höchste Verheißung, die größte Verheißung als Trost im tiefsten Tal. Die Elberfelder Studienbibel sagt über das Wort für Haus, das in Johannes 14,2 verwendet wird, dass es im Sinne von Familie verstanden werden kann. Familie war zur damaligen Zeit viel wertvoller als ein Haus. Wertvoller nicht nur im Sinn von emotional und sozial wertvoll, Familie war auch wirtschaftlich wertvoll. Nur die Familie garantierte dir ein Dach über dem Kopf. Nur die Familie garantierte dir eine Versorgung im Alter. Nur eine Familie garantierte die Versorgung nach Unfällen. Vieles, was heute über Sozial- oder Privatversicherungen abgedeckt wird, wurde früher über die Familie abgewickelt. Durch den Glauben an Jesus werden wir als Mitglied der Familie Gottes. Mitglied heißt auch Teilhaber an allem, was Gott zu bieten hat. Das heißt, mit dieser Mitgliedschaft beginnt Gott, sich um uns zu kümmern. Er regelt die Dinge für uns. Interessant ist auch das Versprechen einer Wohnung. Im Deutschen gibt es einen passenden umgangssprachlichen Ausdruck für Wohnung, eine sogenannte Bleibe. So hat auch im Griechischen das Wort für Wohnung seinen Ursprung im Wort bleiben. Es bedeutet so viel wie dabei bleiben, sich aufhalten, eben wohnen oder dauern, also etwas Dauerhaftes. Es wird aber nicht nur passiv, sondern auch aktiv verwendet, im Sinne von in etwas bleiben und an etwas festhalten. Für die Jünger war klar, dass sich dieses Versprechen auf die Ewigkeit bezieht. Ihnen war aber auch klar, dass dieses Versprechen nicht nur ein Plätzchen im Himmel beinhaltet, nein, es bedeutet, Teil der Familie Gottes zu sein. Miterbe, das heißt Teilhaber am Reich Gottes. In dieser Verheißung gibt Jesus einen Ausblick auf das Ende, auf das, was uns erwartet, sofern wir an Jesus glauben. Wir erinnern uns daran, Jesus beginnt mit den Worten: Seid nicht besorgt, glaubt an mich und glaubt an Gott. Jesus erwähnt hier die Verheißung, die uns ganz zum Schluss erwartet. Dann müssten wir ja auch einige Hinweise auf diese Verheißung ganz am Schluss in der Bibel finden. Tatsächlich ist das in diesem Fall so. Die letzten beiden Kapitel der Bibel, die Offenbarung 21 und 22, geben Einblicke. Dort versucht Johannes mit menschlichen Worten zu beschreiben, was er gesehen hat. Dort heißt es: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Diese Verheißung steckt in den Worten, dass Jesus eine Wohnung für uns vorbereitet, dass wir bei Gott wohnen können. So sieht das aus, eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und in diesen Kapiteln ist auch von einem neuen Jerusalem die Rede. Und Leute, dieses Jerusalem ist riesig. Ich möchte euch das mal zeigen, weil die Dimensionen haben mich beeindruckt. Die Bibel sagt, dass sie 12.000 Stadien lang, breit und hoch ist. Umgerechnet sind das 2.200 Kilometer. Und ich habe das mal auf einer Karte dargestellt. Ihr seht hier Europa. Und das rote Quadrat rundherum, das wären die Ausmaße von Jerusalem, wenn Uster der Mittelpunkt wäre. Genau. Und das Interessante ist, sie ist nicht nur so breit und lang, sie ist auch so viel nach oben. Es ist ein Würfel und ihr seht ja manchmal diese Flugzeuge, die da fliegen, ganz oben sind fast nicht zu erkennen. Die fliegen ungefähr 10 Kilometer hoch. Jerusalem ist aber 2200 Kilometer hoch, also nochmal 220 Mal höher. Es gibt also viel, viel Platz. Aber wenn man zu oberst wohnt, muss man schwindelfrei sein. Das ist so. Das ist denen versprochen, die an Jesus glauben. Das meinte Jesus, als er seinen Jüngern sagte, dass er geht, um ihnen eine Stätte zu bereiten. Jesus gab seinen Jüngern diese Verheißung in der schwierigsten Zeit. Warum gerade diese Verheißung? Etwas, mit dem sie im Moment nichts anfangen können. Wegen dem wissen sie trotzdem nicht, was morgen oder übermorgen passieren wird. Sie wissen immer noch nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Und dann sagt Jesus ihnen das, die Ewigkeit. Eine Anleitung wäre doch besser gewesen oder so eine Motivation. Hey Jungs, ihr schafft das. Ihr habt jetzt alles gelernt, 3 Jahre, ihr könnt das. Geht zurück zu euren Familien, ich bin sicher, sie nehmen euch wieder auf. Geht euren alten Tätigkeiten nach, ihr könnt das, es kommt alles gut. So etwas wäre doch hilfreich gewesen. Aber nein, Jesus kommt mit der Ewigkeit. Warum mit der Ewigkeit? Weil es das Wichtigste ist. Lasst uns mal etwas versuchen zusammen. Ich habe hier eine Schnur mitgebracht und ich werfe die jetzt jemandem zu und ich bitte euch, diese euch auch zuzuwerfen. Schaut, dass die Person gerade auf euch guckt, nicht dass sie irgendwie an den Kopf kommt, aber ihr könnt sie einfach mal aneinander zuwerfen, so gut es geht. So, ja, jetzt geht es nicht mehr so gut umzuwerfen, aber danke vielmals. Und ihr seht jetzt diese Schnur, wie sie reicht von dir zu dir, eine ziemlich große Strecke. Und ich halte mal dieses Stückchen hier vor. Dieses Stückchen, das ich halte, steht für unser Leben. Das ist dein Leben. Und der ganze Rest ist die Ewigkeit. Und die Schnur ist schon sehr lang und die Ewigkeit endet nie. Also das ist dein Leben und der Rest ist die Ewigkeit. Und daher ist diese Verheißung so wichtig. weil die Ewigkeit viel, viel länger ist als unser Leben. Und diese Verheißung macht, dass Berge plötzlich sehr viel kleiner werden. Sie verschwinden nicht, aber sie werden plötzlich sehr viel kleiner. Und dies ist, davon bin ich überzeugt, eine Motivation und ein Antrieb für unser tägliches Leben. Aber gehört jedem diese Verheißung? Jesus beendet die Verheißung mit dem Satz: Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Daraufhin meldet sich sofort Thomas, ein Jünger Jesus, und sagt: Herr, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir den Weg wissen? Da sagte Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Anteil an dieser himmlischen Verheißung haben nur die, die an Jesus glauben. Dies bestätigt auch das Kapitel 21 der Offenbarung, das wir vorher schon gelesen haben. Dort heißt es: Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge haltet, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Hier sehen wir, dass diese Aufzählung mit dem Glauben beginnt. Am Glauben entscheidet sich alles. Feiges Zurückziehen, den Glauben aufgeben, diese beiden Dinge werden zuerst genannt. Die restlichen Taten erfolgen aus diesem Aufgeben des Glaubens. Ich glaube aber, ich bin überzeugt, dass Gott barmherzig ist und jeden annimmt, der auch von solch schändlichen Taten umkehrt. Aber es bleibt dabei, wie Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der Schlüssel ins Himmelreich. Und diesen Schlüssel erhalten wir durch den Glauben an Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben und dort hat er für unsere Schuld bezahlt. Das meinte Jesus, als er sagte: Dort, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Weil er diese Schuld alleine getragen hat für uns. Er ging ans Kreuz für dich und mich, damit wir in die Familie von Gott aufgenommen werden können. Der Glaube an Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung ist der Schlüssel in die Wohnung. Durch ihn sind wir Erben des Himmelreichs. Leute, das ist das größte Geschenk, das wir erhalten haben. Und es sollte uns täglich bewusst sein, da liegt eine solche Kraft in. Aber ich kenne das, so im Alltag bin ich mir das oft nicht so bewusst. Vielleicht geht es euch ähnlich. Da gehen wir unseren Tätigkeiten nach, wir erfüllen unsere Pendenzenlisten oder die schlechten Gefühle, die plötzlich auftreten, lenken uns ab und können uns erdrücken. Und diese wunderbare Verheißung der Rettung ist schon fast weg. Oder man sitzt so gemütlich im Gottesdienst und hört einer Predigt zu und schweift langsam mit den Gedanken ab und ist sich gar nicht so bewusst, auf was man eigentlich sitzt. Daher bitte ich euch mal, unter eure Stühle zu fassen. Ich hoffe, ihr greift nicht in einen Kaugummi, das wäre es nicht. Aber da ist etwas angebracht, das ihr mal nach vornehmen könnt. Ja, es ist direkt vorne, wenn ihr zwischen an der Kante, ist etwas angebracht. Sollte jemand keines haben, wir haben versucht, alles zu denken, der kann nachher noch zu mir kommen. Ich habe mich so auf diesen Moment gefreut. Ja, und es ist so, manchmal sitzen wir regelrecht darauf, aber uns ist gar nicht bewusst. Dieses kleine Schlüsselchen, es soll uns helfen, uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir Himmelsbürger sind. Dass diese Verheißung uns gewiss ist, täglich und in jedem Moment. Der Mount Everest der Verheißungen, das ewige Leben, gibt uns also Hoffnung, auch im täglichen Alltag. Wir sehen hier nochmal das Bild. Natürlich ist es so, dass von hier bis zum Mount Everest nicht nur eine einzige flache Ebene ist. die einfach zu beschreiten ist. Wir sehen hier noch viele weitere Berge und Täler. Das bedeutet auch viele weitere Anstiege, schöne Aussichten, neue Erkenntnisse, Freuden über Geschafftes, aber auch Täler, Schwierigkeiten, neue Aufstiege. Und das wusste auch Jesus. Jesus war nicht nur ganz Gott, er war auch ganz Mensch. Daher kannte er unsere Ängste, er kannte unsere Nöte, unsere Bedürfnisse, die wir auch auf der Erde haben. So ließ er auch seine Jünger nicht einfach auf dieser Verheißung sitzen. Er gab ihnen Anweisungen, wie sie sich bis dahin verhalten können, um die Herausforderung des Lebens zu meistern. In Johannes 14,23 sagt er, wer mich liebt, der wird meine Worte halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und anschließend in Vers 26 sagt er, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist als Tröster, als Lehrer und Erinnerer. Welch eine Erleichterung, dass nicht alles an uns hängt. Der Heilige Geist wohnt in uns und hilft uns, das Richtige zu tun. Und als Methode nennt Jesus die Liebe. Er sagt in Johannes 13,24, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. David H. Stern, ein messianischer Jude, hat in seinem Kommentar zum jüdischen Neuen Testament Folgendes geschrieben. Die Wahrheit dieser Aussage kann ich persönlich bezeugen. Der Wahrheitsanspruch des Neuen Testaments begann mich nicht etwa deshalb zu interessieren, weil ich von seinen unwiederbringlichen Argumenten überwältigt war, sondern weil ich Gläubigen begegneten, deren Liebe zueinander alles in den Schatten stellte, was ich bisher erfahren hatte. Dabei war es noch einmal ihre Liebe zu mir, die mich so beeindruckte, obgleich sie sehr liebenswürdig zu mir waren, sondern ihre selbstaufopfernde und dabei fröhliche Bereitschaft, sich mit ganzem Herzen füreinander einzusetzen, ohne jeden selbstsüchtigen Hintergedanken. Genau dazu ist jeder, der an Jeshua glaubt, berufen und er darf sicher sein, dass Gott ihm die Kraft dazu gibt. Wir dürfen gewiss sein, dass seine Verheißung, die Welt werde solche Menschen als wahre Jünger Jeshuas erkennen, sich erfüllt. Der Schlüssel, den ihr in den Händen habt, der unter der Stühlen war, dieser Schlüssel steht also nicht nur für den Eintritt ins Himmelreich, durch den Glauben an Jesus, sondern er steht auch für die Liebe zueinander, die sich in den guten Taten äußert und die Herzen unserer Mitmenschen öffnet. Die Liebe zueinander, gegenseitige Hilfe, Annahme und Respekt, Ermutigung, aber auch Ermahnung, das hilft uns, die vielen Berge des Lebens zu überwinden und die tiefen Täler zu durchschreiten. Ich durfte diese Woche zwei Situationen erleben, die für mich Ausdruck waren dieser Liebe. Das eine war für einen Bruder. Wir durften im Frühgebet für ihn beten, für einen Berg, den er hatte, in der Fürbitte zu ihm einstehen. Und am nächsten Tag war alles schon viel besser. Er konnte wieder klarer sehen, er hatte Mut. Das war für mich Ausdruck dieser Nächstenliebe. Füreinander einstehen, füreinander da sein. Ein zweites Beispiel war heute Morgen, als ich das selber für mich erleben durfte, diesen Ausdruck von Nächstenliebe. So zu predigen und vor euch allen zu stehen, ist ein Riesenwerk für mich. Und es hatte Brüder und Schwestern, die im Frühgebet heute Morgen für mich eingestanden sind. Und es ist so eine Last von mir gefallen. Und ich konnte mich sogar freuen. Genau, die Liebe zum Nächsten kann aber auch ganz praktisch sein. Ein Freund von uns ist 3 Monate weg. Und er hat eine Vogelspinne. Und auf die Vogelspinne muss geachtet werden. Darum hat er mich gebeten, ob ich das tun könnte. Und ich habe natürlich ja gesagt. Aber der wohnt 15 Minuten weg mit dem Auto. Und so gingen ich und meine Frau mal zu ihm, dass er uns erklärt, wie das so funktioniert. Und dann sagt er uns ja, die Spinne trinkt nicht, die nimmt die Flüssigkeit über die Luft auf, also musst du so jeden dritten Tag mal hineinspritzen, damit eine schöne Luftfeuchtigkeit herrscht. Das bedeutete für mich, ich müsste jeden dritten Tag eine halbe Stunde Auto fahren. Und meine Frau ist jetzt nicht gerade die größte Spinnenliebhaberin. Aber auch sie hat Nächstenliebe gezeigt mir gegenüber und sagte, hey Simon, das ist sehr aufwendig, wir können sie nach Hause nehmen, dann kannst du das zu Hause machen. Ein großes Opfer, wir haben sie dann hochgebracht zu uns in die Wohnung und wir durften beide, sowohl ich als auch sie, sie wahrscheinlich viel mehr, durfte erleben, dass es keine Last war, diese Hilfe. Zu Beginn stand sie noch auf am Morgen und schaute, ob die Spinne noch da war. Und jetzt kann sie sogar den Deckel öffnen. Also Gott ist gnädig. Also ihr seht, die Liebe zueinander ist nicht immer einfach. Die Liebe, die echte Hilfe hervorbringt. Aber diese Liebe ist eine echte Hilfe. Sie führt uns bis zu Mount Everest. Und die Liebe muss sich in unseren Taten zeigen. Ich glaube, dass man in der Liebe wachsen kann, dass das Selbstsüchtige immer weniger wird und wir in der Kraft des Heiligen Geistes täglich stärker werden, die Liebe so zu leben, wie es David Stern beschrieben hat. Denn die Liebe, die anderen hilft, ist keine Pflicht. Sie ist, wie Stern gesagt hat, zwar selbstaufopfernd, aber freudig. Sie ist keine Last, sondern eine Freude. Sie ist auch nicht zwanghaft, sondern vom Heiligen Geist gewirkt, so dass du weißt, zum Beispiel durch einen Gedankenblitz oder eine Erinnerung, das ist jetzt zu tun. Dort kann ich meinen Bruder oder meiner Schwester unterstützen. Das ewige Leben ist uns durch den Glauben an Jesus gewiss. Aber Paulus sagt in Galater 6,10, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Ich möchte uns einen kurzen Moment Zeit geben, unser Leben zu prüfen. Während dieser Zeit werden wir ein Lied einspielen, also Anne wird das machen, vielen Dank. Und wenn ihr merkt, ihr möchtet etwas loswerden, dann dürft ihr das tun. Ihr könnt das direkt Gott sagen, ihr könnt das am Platz machen, aber manchmal hat man auch das Bedürfnis, es mit jemand anderem zu tun. Dann dürft ihr nach vorne kommen. Manuela wird euch dann fragen, ob ihr Gebet möchtet. Ihr dürft auch hier vorne alleine für euch beten. Und vielleicht habt ihr in eurem Leben viel geholfen, doch es war immer eine Last. Und jetzt seid ihr müde und ausgelaugt. Dann kommt und gebt diese Last Gott. Gott ist Liebe und er verspricht dir Freude. Vielleicht wurdest du selber befreit von Lasten und merkst jetzt, dass es an der Zeit ist, sich für andere einzusetzen. Dann bete dafür, dass dir der Heilige Geist zeigt, wo. Vielleicht hast du immer selber gekämpft und Hilfe nicht zugelassen. Einander in Liebe zu unterstützen, heißt auch Hilfe selber zuzulassen. Auch hierfür kannst du dich heute entscheiden, Hilfe zuzulassen. Und wenn du diese Gewissheit des ewigen Lebens haben möchtest, wenn du diese Liebe, die du vielleicht auch heute gespürt hast, dauerhaft und bis in alle Ewigkeit haben möchtest, dann komm auch du nach vorne und lade Jesus in dein Leben ein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn vom Leben auferweckt hat, und du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und auch über deinem Leben steht, dann komm und wir beten zusammen. Du wirst Vergebung erfahren von deiner Schuld und nicht nur von deiner Schuld befreit heute aus dieser Tür gehen, sondern auch mit dem Bürgerrecht des Himmels, dem Mount Everest der Verheißungen. Für die wunderbare Verheißung, die du uns gegeben hast, die Verheißung, dass wir ja mal bei dir sein werden, dass du kommst, uns zu holen, dass wir bis in alle Ewigkeit mit dir zusammen wohnen dürfen und das Angesicht von Gott sehen. Jesus, ich lobe und ich preise dich dafür. Danke, dass uns die Liebe bis dorthin hilft, all die Schwierigkeiten, die Täler zu überwinden, die Gipfel zu erstürmen. Und Jesus, wir wollen das tun, wir wollen füreinander da sein. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir das können. Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo wir rein sollen stehen, wo es aber auch zu viel ist. Jesus, ich lobe und ich preise deinen heiligen Namen. Amen.